Man horcht mit dem Herzen. Die Ohren sind betäubt von Abschiedsrufen und vom lauten Weinen. Man flucht mit dem Herzen. Die Zähne sind zusammengebissen. Wer ist schuld? Herrgott, wer hat dieses Elend heraufbeschwören können? Und die Musik spielt. Die kleine, rothaarige Frau schluchzt zum Gotterbarmen. Das Kindl unterm Herzen. Der Mann rückt aus. Sie kann's nicht fassen. Ihre Hände umklammern die seinen. Und ihr Elend greift nach seinem Herzen. Da hat er's schon nass in den Augen. Und da kollern ein paar Tränen in seinen derben, roten Bart. Adies. Er eilt in den Wagen. Die kleine, rothaarige Frau will aufschreien. Und kann's nicht. Die Kraft zum Schreien ist weg. Und alles dunkel. Und alles trübe. Als wenn die Frau vorausahnen könnte. Er fiel als Erster. Georg Query, Mobilmachung in den Bergen.
Tu jeder freudig seine Pflicht. Die Bayern im Ersten Weltkrieg. Von Michael Zametzer.
Münchener neueste Nachrichten. 29. Juni 1914. Der Erzherzog Thronfolger und seine Gemahlin ermordet. Durch Revolverschüsse getötet. Die Attentäter verhaftet.
München ist entsetzt über die Bluttat von Sarajevo am Vortag, dem 28. Juni. Nur 3 Monate zuvor, im April, war das Thronfolgerpaar doch noch zu Besuch gewesen in Bayern, bei König Ludwig III. Und nicht nur das, Franz Ferdinand war sogar mit den Wittelsbachern verwandt. Immerhin war die Mutter seines Onkels, des greisen Kaisers Franz Josef, Sophie Friederike von Bayern. Das 2. Schwere Reiterregiment in Landshut trägt seinen Namen, Franz Ferdinand von Österreich-Este. Nun ist der Thronfolger tot. Und seine Frau auch, niedergeschossen von Gavrilo Princip, einem serbischen Nationalisten. Und jetzt? Drückende Schwüle, wie kurz vor einem Sommergewitter. Die Juli-Krise. Am 25. Juli das Ultimatum Österreichs an Serbien. Dann die Mobilmachung.
An meine Bayern. Deutschland hat den Kampf nach 2 Fronten aufgenommen. Der Druck der Ungewissheit ist von uns gewichen. Das deutsche Volk weiß, wer
wollen
sein
wir, sind. Jeder nach seiner Kraft,
im eigenen Land Helfer sein für die, die hinausgezogen sind, um mit starker Hand
Gott
den Herd
unser
der Väter
tapferes
deutsches Heer, unsere machtvolle Flotte.
Tue jeder freudig die Pflicht, die sein vaterländisches Empfinden ihn übernehmen heißt.
Er schütze den Kaiser, unser großes deutsches Vaterland, unser geliebtes Bayern. München, den 4. August 1914. Ludwig.
Lena Christ erlebt den Kriegsbeginn in München, in der Villenkolonie Gern im Westen, nahe Schloss Nymphenburg und nicht weit weg von den großen Kasernen im Nachbarviertel Neuhausen. Die Schriftstellerin ist 1912 mit den Erinnerungen einer Überflüssigen bekannt geworden, der Schilderung ihrer trostlosen Jugend in der Prinzregentenzeit. Jetzt wird sie zur Kriegsschriftstellerin. In ihrem Buch »Unsere Bayern, anno 1415« schildert sie den Krieg aus der Mitte der Bayern heraus, von daheim, anfangs noch stramm patriotisch, mit dem ihr eigenen Humor.
Zu Hunderten drängte sich die Menge um die Telegrammtafeln. Wie ein Aufatmen ging es durch die ganze Stadt. Mobil! Als dann kurz darauf vom König ebenfalls die Mobilmachung für die bayerische Armee befohlen wurde, hatte schon alle eine ungeheure Bewegung ergriffen. Die Tageszeitungen sagten dazu lakonisch, die Bekanntmachung wurde von der Bevölkerung mit stürmischer Begeisterung aufgenommen. Ja, wahrlich. Wer an diesen Tagen unser Bayernvolk sah, hörte, der konnte guten Muts für kommende Schrecken sein, konnte kecklich mit einstimmen in den tausendfachen Sang »Fest steht und treu die Wacht am Rhein«. So war es in Bayerns Hauptstadt.
In diesen turbulenten Tagen steigt ein junger Student aus dem Zug am Münchner Hauptbahnhof. Aus Grenoble kommend, hatte er eigentlich vor, nach Hause zu fahren, nach Posen, in die preußische Heimat, zu den Eltern. Doch Ernst Toller hat sich anders entschieden. Der Toller, der später eine der wichtigsten Figuren der Bayerischen Räterepublik werden soll, auch er ist vom Geist der Stunde ergriffen, will sich in München freiwillig zur Armee melden. Kein leichtes Unterfangen.
Die Kasernen sind mit Freiwilligen überfüllt. Bei der Infanterie und Kavallerie werde ich abgewiesen. Ich soll warten. Freiwillige werden nicht mehr eingestellt. Im englischen Garten setze ich mich auf eine Bank. Über die alten Buchen streicht ein lauer Wind. Es sind deutsche Buchen. Nirgends auf der Welt wachsen herrlichere. Neben mir sitzt ein hagerer Mensch. Selbst sein Adamsapfel, spitz und riesig, erscheint mir liebenswert. Er steht auf. Er geht fort. Er kommt mit anderen Menschen wieder. Verwundert sehe ich, wie man auf mich zeigt. Dann auf meinen Hut, dessen Futter allen sichtbar mit großen blauen Buchstaben den Namen des Lyoner Hutfabrikanten trägt. Ich nehme den Hut, gehe weiter. Die Gruppe, zu der andere Neugierige stoßen, folgt mir. Ich höre erst einen, dann viele rufen: »Ein Franzose! Ein Franzose!« Ich beschleunige meine Schritte. Kinder laufen neben mir her, weisen auf mich mit Fingern. »Ein Franzos! Ein Franzos!« Zum Glück begegnet mir ein Schutzmann. Ich zeige ihm meinen Pass. Die Menschen umringen uns. Er zeigt ihnen meinen Pass. Unwillig und schimpfend zerstreuen sie sich.
Eine gespenstische Hysterie erfasst viele Bayern in den ersten Kriegstagen. Gerüchte gehen um. Das Münchner Trinkwasser soll von feindlichen Mächten vergiftet worden sein. Überall scheinen plötzlich russische und französische Spione zu lauern. Ja, selbst der königlich-bayerische Luftraum soll schon von den Franzosen verletzt worden sein.
Weltblatt vom 4. August 1914. Französische Flieger werfen bei Nürnberg Bomben.
Eine Falschmeldung von vielen, allerdings gezielt gestreut. Denn die Propaganda soll die Bevölkerung glauben machen, das Reich ist überfallen worden. Der Feind bedroht die Heimat. Ernst Toller, der schmächtige, stets kränklich wirkende Kaufmannssohn aus Posen, will da nicht zurückstehen. Seine größte Angst vor der Musterung? Als untauglich abgestempelt zu werden. Nicht KV, kriegsverwendungsfähig.
Die alte, vertragene Uniform schlottert um meine Glieder. Die Stiefel drücken mich und meine Füße schmerzen. Aber ich bin stolz. Endlich bin ich Soldat, aufgenommen in die Reihen der Vaterlandsverteidiger. Ich kann einen Gemeinen nicht von einem General unterscheiden. So grüße ich mit geblähter Brust jeden, der mir begegnet.
Man hat ganz klar in den bürgerlichen Schichten einen Hurra-Patriotismus, den man finden kann. Wenn man sich die einschlägigen Fotos anschaut, dann sieht man überall die Bürger mit den Strohhüten, mit den Kreissägen, die den Hut in die Luft werfen. Es gibt nicht wirklich Belege dafür, dass die Arbeiter, dass die Bauern, dass irgendeine andere Bevölkerungsschicht wirklich gerne und begeistert in diesen Krieg gezogen hat. Im Gegenteil, es gab eine große Kriegsangst. Man hat sich genau das nicht gewünscht.
Historiker wie Marita Kraus zweifeln heute an der Legende vom August-Erlebnis, das alle erfasst habe. Denn das Königreich ist 1914 weitgehend Bauernland. Und ein Krieg kommt zwar nie zur rechten Zeit, aber für die Bauern könnte der Zeitpunkt schlechter nicht sein. Das Korn auf den Feldern steht hoch. Es ist Erntezeit.
Es gibt eben in der bäuerlichen Bevölkerung eigentlich über die Jahrhunderte hinweg immer dieses Wissen darum, dass der Krieg für die Landwirte nie gut gegangen ist. Und dass letztlich immer irgendjemand Armeen ernähren muss, dass irgendjemand den Kopf hinhalten muss und dass das sehr häufig eben nicht die Bürgersöhne sind, sondern sehr häufig die Bauernburschen waren. Und dass man die Ernte nicht einbringen kann, wenn die Jungen nicht da sind, dass einem die Leute an jeder Ecke fehlen, dass man nicht weiß, wie man sie ersetzen soll, dass die Alten wieder ran müssen, dass ganze Lebenskonzepte natürlich ins Wanken geraten, Hofübergaben, alles das ist natürlich verbunden damit, dass die nächste Generation übernehmen kann, dass die da ist und auch gesund ist.
Die Einberufenen sehen das mitunter anders. Der Krieg bedeutet für die junge Generation vor allem die Chance, aus dem engen Zuhause auszubrechen. Bauernburschen, die noch nie über die Gemeindegrenzen hinausgekommen sind, wedeln stolz mit dem Stellungsbefehl. Lena Christ zeichnet die Szenerie in der Stube einer Bauernfamilie. Der Postbote hat gerade zwei Telegramme gebracht.
Mutter,
Ich muss gleich fort, einrucken, kommt's von den Lippen des Jüngeren. Vater, ich muss abfahren, gleich auf der Stelle, tönt's vom Mund des Älteren. Und sie weisen den Alten ihre Befehle. Jes, Maria, das Gott erbarm. Die Bäuerin schlägt nochmal sein Kreuz. Jetzt graust's mir. Jetzt bring ich meine Sachen nimmer heim, so sagt der Bauer und starrt auf die Telegramme. Ja, no, das ist halt so. Da geht der Bauer in die Kammer. Nach einer Weile kommt er wieder, zählt 20 Talerstücke auf den Tisch und sagt zu seinem Weib, 30 Mark für einen jeden. Richt dir eine Sache zusammen, Mutter. Nach einer Weile ein helles Juchzen im Hof. Vom Stall her antwortet ein zweites, von der Straße her ein weiteres. Da steht der Sepp in der Uniform des Leibregiments. Die Mutter schneidet ihm ein Zweiglein Rosmarin vom Stock, der Vater reicht ihm den braunen Handkoffer. Schau halt, dass du wiederkommst, Sepp.
Max Weidinger ist gerade 21, als der Krieg ausbricht. Ein junger Mann aus Altötting, der als Dreher in einem örtlichen Betrieb seine Lehre gemacht hat. Mit der Mobilmachung und der darauffolgenden Umstellung auf die Kriegswirtschaft fallen auch die privaten Aufträge weg. Die Firma muss schließen. Max Weidinger verliert seine Arbeit. Eine Einberufung hat er noch nicht erhalten. Um nicht untätig herumzusitzen, macht er sich auf die Suche nach Arbeit und findet sie in einer Ingolstädter Munitionsfabrik.
Solange ich als Zivilist in Ingolstadt war, hatte ich in der Freizeit viele Gelegenheiten, dem Exerzieren und Üben des Militärs zuzusehen, sodass ich mit Respekt und unangenehmen Gefühlen daran dachte, was mich selbst auch einmal angehen würde.
Und das ist jetzt mein Opa, Max Weiding, als Soldat beim Bayerischen Infanterieregiment 13.
Renate Heinrich, Jahrgang 1960, blättert in den Erinnerungen ihres Großvaters, Jahrgang 1893. Das Bild zeigt einen jungen Mann in der Uniform der Bayerischen Armee. Feldgrau der Stoff, blank polierte Knöpfe, breite Manschetten an den Armen und auf dem Kopf das Krätzchen, die Feldmütze für Mannschaften. Ein Atelierbild.
Mein Großvater war ein sehr besonnener, ein sehr in sich ruhender, ein sehr disziplinierter Mensch. Der hat gewusst, wenn er Soldat ist, dann muss er seine Pflicht erfüllen. Aber dass der mit Freude oder so oder mit Begeisterung. Nein, also wenn man die Zeilen so liest, er hat da schon, ich möchte mal sagen, eine sehr gute, beobachtende Haltung eingenommen. Also nichts von wegen Hurra-Patriotismus, sondern nein, also er war da schon, er war sehr überlegt. Mein Opa war in allen Dingen sehr überlegt.
Um 8 Uhr morgens am 1. Oktober 1914 musste ich mich im Hof der Maschinengewehrkaserne des 13. Regiments melden. Es kamen ca. 400 Mann zusammen, lauter junge Leute, keine Älteren. Da lernte ich es am ersten Tag gleich kennen, dass man beim Militär warten muss, bis alles am Schnürchen läuft.
Die Ausbildung in der Festung Ingolstadt dauert bis Weihnachten. Eine Schinderei, schreibt Weidinger. Die erste Kriegsweihnacht verbringt der Soldat noch zu Hause bei den Eltern in Altötting.
Andern Tags wurden wir feldgrau eingekleidet. Wir trugen nämlich noch die blaue Uniform mit Pickelhaube. Neue Gewehre erhielten wir, eisernen Bestand, Verbandspäckchen. Alles, was so ein Frontsoldat braucht.
Der Münchner Westen, Stadtteil Neuhausen, das sogenannte Kasernenviertel. Die Straßenschilder sprechen Bände. Infanteriestraße, Artilleriestraße, schwere Reiterstraße, Lazarettstraße. Franz Schröter erzählt von seinem Viertel, wie das damals ausgeschaut hat, um 1914 herum. Der 68-Jährige ist eine Institution im Viertel, der Stadtteilhistoriker. Er biegt in eine kleine Seitenstraße ein, bleibt schließlich inmitten einer Wohnsiedlung aus den 1950er Jahren stehen. Hier stand bis 1945 das Zentrum der Münchner Garnison, die riesige Max-II-Kaserne.
Und es war eine Artilleriekaserne. Das heißt, hier war das 1., das 3. und das 7. Feldartillerieregiment drin. Das sind Kavallerietruppen, also drum jede Menge Pferdeställe. Es war herin das 1. Trennbataillon, also Nachschub. Und es war herin die Equitation, also die königliche Militärreitschule. Da haben die Offiziere und auch die Soldaten eben das Reiten gelernt. Das waren die Einheiten, die das Ding also hier belegt gehabt haben. Höchststand waren 3000 Soldaten. Und das ist natürlich das größte Gebäude, das je in Neuhausen gestanden ist und die größte Kaserne Münchens.
Wo heute ein unscheinbarer Genossenschaftswohnbau aus der Nachkriegszeit steht, hat sich 1914 das imposante Klinkertor der Max-II-Kaserne erhoben. Romantischer Historismus. Türmchen im italienisch-mittelalterlichen Stil. Durch dieses Tor tritt am 6. August 1914 Franz Mark, auch er ein Kriegsfreiwilliger. Aufgeregt und mit der festen Überzeugung, der Krieg, der jetzt ausbricht, ist ein schicksalhaftes Naturereignis, das reinigende Gewitter.
Der Krieg geht umher. Europa ist krank am alten Erbübel und will gesund werden. Darum will es den furchtbaren Blutgang. Um Reinigung wird der Krieg geführt und das kranke Blut vergossen.
Der Mitbegründer des Blauen Reiters, Schöpfer der berühmten Tierbilder, radikaler Erneuerer der Kunst, er ist des Alten überdrüssig. Mit Freund Kandinsky, der nicht ins Kriegsgeheul eingestimmt hat, sondern ins Exil gegangen ist, hat er sich schon überworfen. Jetzt rückt er als Unteroffizier in die Münchner Max-II-Kaserne ein. Wie Hunderttausende packt er seinen Koffer, schnürt den Tornister. Aufbruch auch im Mutterhaus der barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul. Schwester Magdalena, 36 Jahre alt, stammt aus einem Bauernhof im Allgäu. Seit ihrem Eintritt in den Orden im Jahr 1900 arbeitet sie in der Krankenpflege. Eine gläubige Frau, beliebt wegen ihrer frischen und fröhlichen Art. Jetzt packt sie ihre Habseligkeiten in eine der schweren hölzernen Kisten mit dem roten Kreuz darauf. Sie hat sich freiwillig zum Lazarettdienst gemeldet. Sie ist jetzt Etappenschwester, eine von 11. Im Archiv der Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul im Mutterhaus München sind ihre Erinnerungen aufbewahrt.
Es wurde auch für jede Schwester eine Verbandstasche gemacht, zum Umhängen und mit Verbandmaterial gefüllt. Dann bekam auch jede Schwester eine rote Kreuzbinde an den linken Arm. Wir wurden nochmal gefragt, ob wir Angst haben. Nein, sagten wir einstimmig, wir haben keine Angst. Da hat sich dann doch noch eine gemeldet. Sie war von Immenstadt. Die hat gar keine Schneid gehabt.
Für Schwester Magdalena und ihre Mitschwestern beginnt eine 4-jährige Zeit des ständigen Einsatzes an allen Fronten des Krieges, hinter den Linien. Als Etappenschwestern werden sie immer da eingesetzt, wo sie gerade gebraucht werden. Von der Westfront in Lothringen und Flandern bis nach Ungarn und Serbien. Die Arbeitsbedingungen sind oft genug schier unerträglich. Lazarette und Operationsräume gleichen mehr Pferdeställen als Krankenlagern. Die Schwestern müssen improvisieren. Das Grauen des industrialisierten Krieges begegnet Schwester Magdalena schon wenige Stunden nach ihrer Ankunft in Lothringen.
Dann kam der Befehl, dass niemand zu Bette gehen darf, sondern dass um 10 Uhr alle Sanitäter und Pfleger und sämtliche Schwestern, wo heute gekommen sind, ins Feld hinausgehen müssen zu den Verwundeten. Es war stockfinstere Nacht. Nur die Herren gaben ab und zu einen Schein mit ihren Taschenlampen. Als wir so eine halbe Stunde dahingestolpert sind, kam der Befehl, die Schwestern sollen alle wieder zurück in das Lazarett, weil schon über 100 Verwundete gekommen sind. Die sind alle auf Leiterwagen hergefahren worden, ein Leiterwagen um den anderen. Wie da die Verwundeten gejammert und geschrien haben, bis sie von diesen Wagen herunterkamen. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet, bis alle gereinigt, verbunden und schön in ihren Betten waren. Die Küchenschwestern konnten gar nicht genug Tee kochen, denn die armen Soldaten lechzten vor Durst.
Wiebert-Tabletten sind unseren Kriegern im Felde eine willkommene Liebesgabe. Wiebert-Tabletten schützen vor Husten und Katarrh bei nasskalter Witterung und helfen als durstlöschendes Mittel, die Strapazen des Krieges zu ertragen. Feldpostbriefe mit 2 oder 1 Schachteln kosten in Apotheken und Drogerien 2 Mark oder 1 Mark.
So unerwartet der Krieg gekommen ist, so unvorbereitet sind die zuständigen Versorgungsstellen in Bayern. Es fehlt an Nachschub, Verpflegung, Verbandsmaterial. Die meisten glauben an einen kurzen Krieg, wie damals 1870-71 gegen Frankreich. Fliegerangriff, Gasgranate, Stahlhelm, diese Worte gibt es im Sommer 1914 noch nicht. Die Franzosen ziehen noch in stolzem Blau ins Feld, mit den roten Streifen an der Hosennaht und blinkenden, goldenen Knöpfen. Die schwarz-goldene deutsche Pickelhaube wird eilig mit feldgrauem Stoff überzogen. Manche beginnen es zu ahnen, dieser Krieg wird anders. Der Unteroffizier der bayerischen Feldartillerie Franz Mark zweifelt nicht, trotz schlimmer Nachrichten. Künstlerkollege und Freund August Macke ist tot. Auch er ein Freiwilliger. In der Champagne hat ihn eine französische Kugel getroffen. Eine Befreundete, so schreibt Franz Mark seiner Frau Maria Ende November 1914.
Ich verwinde Augusts Tod nicht. Wie viel ist uns allen verloren? Es ist wie ein Mord. Ich komme gar nicht zu dem mir sonst ganz geläufigen Soldatenbegriff des Todes vor dem Feind und für die Gesamtheit. Ich leide schrecklich darunter.
Mit Kriegsbeginn stehen über 1 Million bayerische Soldaten unter Waffen. Trotzdem, eine große Militärtradition gibt es im Königreich nicht, kein Vergleich zu Preußen. Bayerns Könige haben es schon immer vorgezogen, Kunst zu sammeln und keine Kanonen. Marita Kraus?
Aber gerade nach dem gemeinsam gewonnenen Krieg von 1871 hatte sich das in Bayern ganz langsam geändert. Und vor allem so ab 1890 beschleunigt geändert durch eine immer stärkere Militarisierung auch der bayerischen Gesellschaft. Wie in Preußen wurde immer mehr der Offizier, der Reserveoffizier, so zu einem beliebten Schwiegersohn und zu einem Leitbild, wohingegen in Bayern ja früher eigentlich der bürgerliche Beamte, vielleicht geadelt, aber eben ein Beamter, ein ziviler Beamter, derjenige war, mit dem auch die Wirtschaftsbürger gerne ihre Töchter verheirateten, weil das waren die Mächtigen in Bayern. Und da kam immer mehr dieser preußische, die Bevorzugung der Uniform, ein bisschen Säbelrasseln. Also die Gesellschaft militarisierte sich und das eben auch in Bayern.
Dabei hat es das Königreich geschafft, sich einen gewissen Sonderstatus, die sogenannten Reservatrechte, zu sichern. Das königlich bayerische Heer zieht als geschlossener Kampfverband in den Krieg. Zwar hat mit Kriegsbeginn offiziell der deutsche Kaiser den Oberbefehl, kommandiert wird diese 6. bayerisch-pfälzische Armee aber von einem Wittelsbacher Kronprinzen, Rupprecht. Der erfüllt zunächst die Bedingungen des sogenannten Schliefenplanes. Die Masse des Bundesheeres soll das neutrale Belgien überfallen, um von Norden her möglichst rasch Frankreich niederzuringen. Nach einem Sieg im Westen hätte man alle Kräfte frei für die riesige Front in Russland. Die bayerische Armee soll in Lothringen und im Elsass diese Offensive decken.
Fränkischer Kurier, 21. August 1914. Glänzende deutsche Erfolge in Lothringen. Unter Führung seiner königlichen Hoheit, des Kronprinzen von Bayern, haben Truppen aller deutschen Stämme in Schlachten zwischen Metz und den Vogesen siegreich gekämpft.
Der Sieg in der Schlacht von Lothringen wird in der Heimat frenetisch gefeiert. Kronprinz Rupprecht zum Kriegs- und Volkshelden ausgerufen. Aber die Begeisterung der ersten Wochen, sie kommt schnell ins Stocken. Die oberste Heeresleitung hat die Anfangserfolge hoffnungslos überschätzt. Jetzt bleiben die Angriffe stecken. An der Marne kommt es schließlich zum ersten Desaster für die kaiserliche Armee und für die Bayern, die mit ihr kämpfen. Weihnachten 1914 ist die gesamte Westfront von der Kanalküste bis an den Oberrhein endgültig im Stellungskrieg erstarrt.
Der Tag wird zur Stunde, die Stunde zur Minute, wenn Sie Ihren Angehörigen im Schützengraben ein Salterspiel schicken. Es ist so interessant, dass keine Langeweile und trübe Gedanken aufkommen und die Zeit bei diesem interessanten und anreizenden Spiele dahinfliegt. Würfel liegen jedem Spiele bei.
Mein Opa hat ja ab und zu Urlaub eingereicht und hat auch Urlaub gekriegt. Und er hat mit Sicherheit was erzählt zu Hause, aber ich glaube, man kann sich das Grauen nicht vorstellen. Das beschreibt er ja auch an einer späteren Stelle, dass er im Zug fährt und da sitzt der alte Bauer und der sagt, ob er vom Feld kommt. Und er sagt ja und dann sagt der alte Bauer, ob er seinen Sohn nicht kennt, weil der ist auch im Feld. Also man hat zu Hause keine Vorstellung gehabt, was sich da abspielt.
Von fern hörten wir Geschützfeuer und marschierten an Soldatengruppen vorbei, die neben der Straße lagen. Es war uns allen nicht gerade wohl. Die Tornister drückten und wir waren sehr hungrig. Die Kompanie bestand aus aktiven Soldaten, Reservisten, Landwehrmännern, Kriegsfreiwilligen, meist aus Niederbayern, Oberpfalz und Franken. Wir neun hatten uns schnell eingelebt. Nach 2 Wochen, die wir bei der Kompanie waren, hatten wir auch schon Läuse, wie die anderen.
Ja, das ist dann schon im Kriegseinsatz. Also da ist dann schon, schaut dann schon nicht mehr ganz so frohgemut in die Welt. Also da sieht man ja die Entbehrungen dann schon deutlich. Okay? Es ist der zweite von links und sie haben da zusammengelegt. Das ist ein Viererbild, dann ist es nicht so teuer gekommen. Schreibt der liebe Eltern und Geschwister, es war am 15. September 1915, vor allem herzlichen Dank für das Paket Nummer 1, übersende hiermit gleich mein Bild, werdet mich schon noch kennen. Sind zu viert, da ist es nicht zu teuer. Für heute nochmals recht herzlichen Dank und 1000 Grüße an euch alle von eurem dankbaren Sohn Maxl.
Es war eine sehr finstere Nacht, so dass man kaum sah, wo man den Fuß hinsetzen soll. Plötzlich rutschte ich in eine kleine Grube, die nicht sehr tief war. Vorsichtig tastete ich mich mit den Händen vor und greife in einen toten Soldaten, der da schon einige Zeit gelegen haben muss. Das war eine grausige Sache. Aber man wurde allmählich abgebrüht gegen all die Gefahren und Mühsale, die man durchzumachen hatte.
In Gefahr sind auch die Krankenschwestern in den Lazaretten hinter der Front. Oft genug entgehen sie nur knapp dem Tod. In ihren Erinnerungen berichtet Schwester Magdalena, die im Frühjahr 1915 in einem Feldlazarett an der Flandernfront eingesetzt ist.
Eines Tages, als wir in der Frühe in die heilige Messe gingen, hat es furchtbar geschossen. Man konnte sich im Freien kaum aufhalten. Einige Schwestern gingen doch durchs Freie in die Kirche. Die Granatsplitter flogen grad so dahin. Einigen Schwestern ist ein Granatsplitter durch die Ärmel, einigen durch den Schleierflügel und einer an dem Gesicht, am Backen vorbeigestreift. Es ist aber keiner Schwester etwas passiert. Am gleichen Abend hat unsere Operationsschwester in ihrem kleinen Zimmer ihr Bett hergerichtet. Kaum war sie aus ihrem Schlafzimmer, hat eine schwere Granate ihr Zimmerchen durchschlagen. Es war alles im Schutt. Und so waren wir oft in Gefahr.
Unteroffizier Franz Mark schreibt viel nach Hause. An seine Frau Maria im oberbayerischen Ried bei Benediktbeuern. Er schwärmt von einsamen Ausritten im Morgengrauen und der bezaubernden elsässischen Landschaft. Er schreibt fast täglich, möchte wissen, wie es wohl Russi, dem Hirtenhund, geht und den zahmen Rehen, die im Garten grasen. Er leidet mit, wenn eines den Winter nicht übersteht. Und was den Krieg angeht, stellt er in einem seiner Briefe klar,
dass der Krieg jetzt doch nichts anderes ist als die bösen Zeiten vor dem Kriege. Was man vorher in der Gesinnung begann, begeht man jetzt mit Taten. Aber warum? Weil man die Verlogenheit der europäischen Sitte nicht mehr aushielt. Lieber Blut als ewig schwindeln. Der Krieg ist ebenso sehr Sühne als gewolltes Opfer, dem sich Europa unterworfen hat, um ins Reine zu kommen mit sich. Alles, was drum und dran ist, ist gänzlich äußerlich und hässlich. Aber die Hinausziehenden und die sterbenden Krieger sind nicht hässlich. Da trügt dich dein Gefühl, weil du nicht weit genug fühlst. Sieh lieber ganz weg vom Krieg, so gut es dir möglich ist, wenn du sein Bild nicht ertragen kannst. Aber erkläre ihn nicht für eine Dummheit. Denn das bedeutet nicht dem Krieg ins Gesicht sehen, sondern nicht sehen, wo doch etwas ist. Und zwar etwas Großes und sehr Furchtbares. Dank für die lieben Blumen im Brief. Sie freuen mich immer so.
Die Feldpost ist das einzige Bindeglied der Soldaten zur Heimat, zur Familie. Knapp 29 Milliarden Briefe und Karten während des gesamten Krieges. Was aus den Gräben und Unterständen, den Lazaretten und Etappen nach Hause dringt, unterliegt allerdings strenger Zensur. Und was Max Weidinger in seinen Erinnerungen von der Somme im Jahr 1916 beschreibt, hätte er so wohl nicht in die Heimat schicken dürfen.
Die Artillerie der Engländer war fürchterlich. Die Flieger flogen bis auf 100 Meter über uns hinweg und schossen mit Maschinengewehren auf uns. Sie gaben laute Morsezeichen, um ihre Artillerie auf besondere Punkte aufmerksam zu machen. Das Gelände, in dem der Graben angelegt war, war Lehmboden. Jeder grub seitwärts zugleich in die Grabenwand eine Höhlung als Schutz. Es begann in Strömen zu regnen, sodass wir bald im Schlamm steckten. Eines Teils war es gut, weil es recht viele Blindgänger der Artillerie gab. Aber es gab viele Volltreffer in die Gruben und dadurch Verluste. 5 Tage waren wir in der Stellung und wehrten mehrere Angriffe ab. Ein einziges Mal gelang es einem Essensträgertrupp bei Nacht, uns in Thermostonnen warme Suppe zu bringen. Und einer, der einen Sack mit Wasserflaschen brachte, fiel, den Sack noch in der Hand festhaltend.
Es hat ja auch nichts zu trinken gegeben. Es hat damals ein Symptom gegeben, das waren die Grabenfüße, hat das geheißen. Wenn man 5 Tage bis zu die Knie im Matschwasser steht, dann löst sie allmählich die Haut auf. Also es war kein Menschenleben, das war nicht einmal ein Hundeleben, das war überhaupt kein Leben. Das war nur noch Menschenmaterial.
Mit fortschreitender Dauer des Krieges wird die 6., die bayerische Armee, aufgeteilt. Die bayerischen Einheiten kämpfen jetzt an nahezu allen Fronten. Von Ypern über Verdun nach Metz, von Ostpreußen bis Galizien und in den grausamen Schlachten in den Alpen an der Isonzo-Front. Ernst Toller schreibt aus dem berüchtigten Priesterwald an der Westfront:
Sebastian, der Bauernknecht aus Berchtesgaden, ist fromm. Und er begreift nicht, warum dieser Krieg tobt. Wenn sie ihm von zu Hause Schinken und Speck schicken, setzt er sich mit abgewandtem, krummen Rücken in einen Winkel und isst und stiert und sinnt. Vielleicht sind die Preußen an der Gaudi schuld. Bestimmt sind sie schuld. Die können ja nie nicht das Maul halten. Wegen ihnen hat König Ludwig II. Dran glauben müssen. Wenn der leben tät. Manche sagen, er ist gar nicht ertrunken. Er lebt. Der Bismarck hat die Bayern beschissen, vorne und hinten. Sein Großvater hat im Krieg 1866 ganz allein 6 Preußen gefangen genommen. Ergebt's euch, hat er geschrien. Die Bayern sind da. Und jetzt saufen sie uns das Bier weg aus der Kantine.
Es gibt ja traditionell den sogenannten preußischen Superioritätskomplex. Also die Idee, wenn wir Berge hätten, wären sie höher. Und die Bayern sind eigentlich so ein bisschen ein tumbes Bergvolk am Fuße der Alpen. Und das ist ganz klar, dass sich das auf die Vorstellung von einer militärischen Kapazität und Kompetenz niedergeschlagen hat von Seiten der Preußen. Dass die Bayern sich natürlich ganz anders wahrgenommen haben als der bayerische Loi, der jetzt natürlich gegen Frankreich zieht und so. Und dass es da natürlich ganz andere Selbstvorstellungen gab, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall gegeben.
Der bayerische Loi, der Löwe, als angriffslustiger Franzosenschreck, das klingt schon wieder nach dem 70er-Krieg. Mehr nach Rauferei als nach Kampf. Propaganda. Dieser Krieg ist auch ein Krieg der Worte und Bilder. Und noch ehe die Heere und Flottenverbände endgültig Aufstellung genommen haben, tobt schon die Propagandaschlacht. In Zeitungen, auf Milliarden Postkarten, im neuen Medium Film. Das Bild in der Heimat, das die staatlich gelenkten Medien dabei vom Krieg verbreiten, ist gänzlich falsch. Aber auch die Soldaten in den Gräben machen sich oft keine Vorstellung davon, wie es den Lieben zu Hause geht. Denn die Wirtschaft, auch in Bayern, ist auf diesen Krieg nicht vorbereitet. Und auch wenn weiterhin kein feindlicher Stiefel bayerischen Boden betritt, werden die Daheimgebliebenen vom Hunger heimgesucht. Die Versorgungslage der Bevölkerung wird schlechter und schlechter.
Dann hat es diese Wohlfahrtsausschüsse ja gegeben, die dafür gesorgt haben, dass die Frauen, deren Männer eben im Krieg waren, dass die irgendwie versorgt worden sind. Es gab dann die, also bei uns ganz, ganz extrem hier heraus, die Familienkriegshilfe Nordwest München. Das waren völlig Verrückte von denen. Die haben einen Kriegspostkartenverlag gegründet und haben jede Woche zum Kriegsschauplatz Postkarten rausgegeben. Die haben bis zum Ende des Krieges 18 Millionen Postkarten verkauft. Und mit dem erwirtschafteten Geld wurden also eben dann so Familien unterstützt.
Auf dem Rundgang durch das Münchner Kasernenviertel läuft Franz Schröter die Grenzen der ehemaligen Kasernenanlagen ab. Hier und da bleibt er stehen, zückt den Ordner mit Karten, Luftaufnahmen und Fotografien. Hier waren die Remisen, die Kavallerie, Pferdeställe. Das Pferd hat ja im Ersten Weltkrieg immer noch die Hauptlast gezogen. Dort drüben die Telegrafenkaserne, nicht weit weg das Luftschifferbataillon. Neue Technik für einen neuen Krieg. Und weiter, vorbei an einer Kleingartenanlage.
Da ist zum Beispiel etwas entstanden, was es bis dahin in München kaum gegeben hat. Das ist eine Folge des Ersten Weltkrieges. Kleingärten. 1914, am Kriegsbeginn, hat es in München etwa 500 Kleingärten, also Schrebergärten, gegeben. Und dann hat eben diese private Kriegshilfe hat dann gesagt, jeder Quadratmeter Boden muss hergenommen werden zur Aufzucht von Salat, Gemüse und so weiter. Weil wir waren ja von Feinden umgeben, nicht? So hat man das ja gesehen. Und die haben das also massiv betrieben. Am Ende des Krieges gab es 10.000 Kleingärten in München. Aber das ist ganz was Typisches. Das Kleingartenwesen in München ist eine Folge des Ersten Weltkrieges.
Ganz besonders in Bayern hat man einfach diesen Krieg verschlafen. Man dachte wirklich, der wird so kurz wie der 70er Krieg und nach 2 Jahren sind alle wieder da oder nach einem Jahr und man hat gesiegt und alles ist in Ordnung. Und das Kriegsgeschäft machten inzwischen längst die wiefen preußischen Wirtschaftsführer. Und ich denke, eigentlich erst 1916, als es dann darum ging, plötzlich ganze Betriebe wegen Rohstoffmangel zu schließen, erst da hat man gemerkt, wir hätten uns ja eigentlich viel früher einklinken müssen in dieses Kriegsgeschäft.
Unser Zeitalter fordert nervenstarke Frauen. Meiden Sie deshalb den Genuss des nervenzerrüttenden Bohnenkaffees. Er ist Gift für Ihre Nerven. Trinken Sie nur Adolf Justs Getreide- und Fruchtkaffee. Dieser ist bedeutend schmackhafter, ergiebiger und bekömmlicher als Malz- und Kornkaffee.
An Bohnenkaffee denkt im berüchtigten Hungerwinter 1916-17, dem Rübenwinter, kaum einer mehr. Denn der Krieg ist unersättlich. Und er geht immer vor. Die Bevölkerung zu Hause muss zurückstehen. Natürlich fehlen von Beginn an Arbeitskräfte. Auf den Feldern, in den Fabriken und Werkstätten. Und die Rohstoffe werden knapp. Baumwolle, die vor dem Krieg aus dem Ausland importiert worden war, wird zur Mangelware.
Sammelt Brennnesseln, wenn ihr Kleidung und Faden wollt. Brennnesseln, die deutsche Baumwolle. Auskunft: Bayerische Nesselstelle München.
Gold geb ich für Eisen.
Sammelt die Obstkerne und schickt sie durch eure Kinder in die Schule oder an die nächste Sammelstelle. Kriegsausschuss für Öle und Fette.
Es wurde gestrickt für die Front, es wurde warme Socken, Decken, alles das, was man so an der Front brauchen, wurde produziert. Die Königin richtete in der Residenz so eine große Art Nähstube ein, wo Frauen, dann eben auch die bürgerlichen Frauen, die adeligen Frauen, für die Front arbeiteten. Also insofern ist das schon eine Einbindung in die Bedürfnisse der Front. Im Winter wurde man dann zum Mützen, Socken, Handschuhe stricken entsprechend eingeteilt. Also der Bezug zwischen Heimatfront und Front, der sollte natürlich dadurch auch gestärkt werden. Und was dann die einzelnen betroffenen Familien ihren Söhnen und Vätern an die Front geschickt haben, kam natürlich dann noch dazu.
Brot, Mehl und Fleisch sind spätestens ab Mai 1916 nur noch auf Lebensmittelmarken erhältlich. Der Bohrische Rurmdauch, eine dünne Einbrennsuppe mit Rüben, bestimmt jetzt den täglichen Speiseplan vieler Familien in der Stadt. Knochenmus als Brotaufstrich, Kriegswurst aus Kutteln oder Euter. Auf dem Land ist der Hunger zwar nicht ganz so gravierend, wie aber sollen die Felder bewirtschaftet werden? Die Pferde sind requiriert, die Männer, Bauernsöhne, Knechte an der Front. Lena Christ hat den Hunger noch vor dem Krieg am eigenen Leib kennengelernt. In ihrem Buch Unsere Bayern, anno 1415, beschreibt sie eine Szene in einer staatlichen Ausgabestelle für Lebensmittelmarken.
Sie, Herr Rathaus, bittchen, wo beschwert man sie denn da?
Ein feister Bürger fragt also den Pförtner.
Über was? Zwing was? Über was? Fragen's nicht so tappe. Zwing die Brokaten natürlich.
Eine alte Auskochwirtin mischt sich drein.
Sieh her, das weiß ich, gehen uns nur gleich mit.
Klang uns auch nicht, gehen's. Ah, ich sag's ja, das war der so ein Betrieb. Die lüsterten die zusammen deine Gäste verhungern. Keine Gnädel darfst nimmer kochen, keine Parfesen darfst nimmer bauen, Kirgel und Stritzel sind verboten. Jetzt sagen sie bloß, was ich meine Leute essen geben sollt. Ah, ich sag's ja, der Krieg.
Der Bürger gibt dir recht.
Da haben's recht. Frau Nachbarin, sagt er, ein Saustall zum Aufhängen ist hergericht, zum Davonlaufen. Stehen Sie einer vor, mein Alte wiegt 2,32 Zentner, ich 2,45 Zentner. Das können Sie einer schon denken, dass er sehr ein Mensch mehr Brot braucht, als wie so ein alte Spinatraspel von 78 Pfund oder ein Zauntiere Schneidergas, nicht wahr? Wir haben da ganz andere Mengen. Ganz andere Beich, nicht wahr?
März 1916. Verdun. Die längste Schlacht des gesamten Krieges beginnt. Bis heute synonym für das sinnlose Massensterben. 10 Monate, 600.000 Tote. Oft geht es nur um wenige Meter. Aber Geländegewinn ist nicht das Ziel der Generäle. Der Feind soll ausgeblutet werden. Bei Braquy, nahe Verdun, entsteht das letzte Foto des Leutnants Franz Marc aus Bayern. Mit wehendem Mantel eine Straße hinuntergehend. Er schreibt am 4. März:
Als Bett habe ich einen Hasenstall auf den Rücken gelegt. Das Gitter weg und mit Heu ausgefüllt und so in ein noch regensicheres Zimmer gestellt. Natürlich habe ich genug Decken und Kissen dabei, sodass sich ganz gut drin schläft. Sorg dich nicht. Ich komme schon durch, auch gesundheitlich. Ich fühle mich gut und gebe sehr Acht auf mich. Dank viel, vielmal für den lieben Geburtstagsbrief. Küsse, dein Franz.
Es ist der letzte Brief. Franz Marc stirbt noch am selben Tag, um 4 Uhr nachmittags. Granatsplitter. Auch der Altöttinger Infanterist Max Weidinger erlebt die Kämpfe von Verdun am eigenen Leib. Die Art, in der er später über diese Erfahrungen schreibt, gleicht dem Ton vieler Kriegserinnerungen einfacher Soldaten. Erschreckend lakonisch, bemüht sachlich, bis irgendwann die Sprache versagt.
Vom Fort Douaumont aus rückten wir vor. Schon der Vormarsch bis zur Front lag unter schwerem Beschuss. Als wir vor Verdun waren, war es Ende Juni, Anfang Juli. Wir hatten auch furchtbar unter Durst und Gestank zu leiden. Mit über 300 Mann in der Kompanie waren wir vorgerückt zum ersten Einsatz. Als wir uns in Schwermont sammelten, waren uns noch 35 Mann. Andere Divisionen lösten einander ab und verbluteten dort, denn die Abwehr der Franzosen wurde immer stärker. Das Ganze zu beschreiben, wie schrecklich es um Verdun zuging, ist mir nicht möglich.
Wahrscheinlich war es so schrecklich, dass er gesagt hat, also das muss man nicht auch noch niederschreiben. Er hat sich also immer sehr sachlich geäußert. Aber es ist überliefert, dass er furchtbare Albträume hatte, wahrscheinlich aus Zweikampfsituationen raus. Und von meiner Oma überliefert ist, dass er also sehr schwer geatmet hat. Also sie hat gemerkt, er hat jetzt einen ganz schweren Traum und plötzlich stürzt er sich auf meine Oma, also die liegen nebeneinander im Ehebett, und er stürzt sie auf meine Oma und würgt sie. Er hat da im Traum einen Feind gesehen. Und sie hat wirklich Todesangst gehabt und der hätte sie auch erwürgen können, weil also der war so in seinem Traum gefangen. Und sie hat dann gedacht, das in ihrer Panik, das Einzige ist, ganz ruhig halten. Und dann hat er sich nach einer Zeit wieder beruhigt und dann ist er wieder in einen unruhigen Schlaf verfallen. Er hat auch am anderen Tag nichts gewusst. Also in die Psyche sind solche Ereignisse durchaus gedrungen. Aber er hat nie irgendwie was erzählt davon.
Nicht alle sind sprachlos. Einige versuchen, das Grauen zu benennen. Nicht in der Feldpost, die Zensur arbeitet gut, aber in den Erinnerungen, den Tagebüchern. Allen voran die Intellektuellen. Ernst Toller?
Wir begraben unsere Toten nicht. Wir setzen sie in die kleinen Nischen, die in die Grabenwand geschachtet sind für uns zum Ausruhen. Wenn ich geduckt durch den Graben schleiche, weiß ich nicht, ob ich an einem Toten oder einem Lebenden vorübergehe. Hier haben Leichen und Lebende die gleichen graugelben Gesichter. Nicht immer müssen wir nach einem Platz für die Toten suchen. Oft werden ihre Körper so zerrissen, dass nur ein Fetzen Fleisch an einem Beinstumpf klebend an sie erinnert. Oder sie verröcheln im Drahtverhau zwischen den Gräben. Oder wenn Minen ein Grabenstück in die Luft sprengen, wird die Erde selbst zum Totengräber.
Dem Tod ist auch Max Weidinger ständig nahe. Und wenn nicht durch den Feind, dann durch die Krankheiten. An der Somme 1916 bekommt er hohes Fieber. Jetzt kommt alles auf den Arzt an, der die Entscheidung trifft, weiterkämpfen oder zurück hinter die Linien. Max Weidinger hat Glück.
Da wir völlig auf blanker Erde lagen, nur mit Mantel und einer Decke, die man hatte, zugedeckt, wurde bei kühler Nacht unser Zustand nicht besser. Am Morgen meldeten wir uns beim Arzt. Wir hatten hohes Fieber. Der Arzt war nicht so radikal wie oft andere. Er gab jedem einen Anhängezettel für das Lazarett.
Ein Zettel, der oft genug über Leben und Tod bestimmt. denn die Ärzte entscheiden schnell und meist erbarmungslos. Für große Untersuchungen bleibt keine Zeit. Die Front braucht Männer. Schwester Magdalena schildert die Zustände in einem Lazarett nahe Reims im Juli 1918.
Wir kamen zu keiner Tischzeit mehr zusammen, weil wir keine Zeit hatten. Es sind in unseren Baracken täglich 40 bis 50 gestorben. Von 4 Uhr an jeden Tag haben 2 Männer unsere lieben Verstorbenen auf einem Wägelchen auf den Friedhof gefahren. Abends 6 Uhr war jeden Tag Beerdigung. Die Leichen wurden nur in ein ganz starkes, großes Packpapier eingehüllt und kamen in ein Massengrab. Im Operationssaal ist den ganzen Tag, auch in der Nacht, operiert, aber noch mehr amputiert worden. Man sah dies an den vielen Beinen und Armen, welche wie Scheiterberge aufgehäuft waren, kamen auch in die Massengräber.
Bis zum letzten Kriegstag wird Schwester Magdalena noch die Verwundeten pflegen, bis sie Ende November 1918 wohlbehalten, wie ihre Mitschwestern, ins Münchner Mutterhaus zurückkehren kann.
»13 Monate bleibe ich an der Front. Die großen Empfindungen werden stumpf, die großen Worte klein. Krieg wird zum Alltag, Frondienst zum Tagwerk. Helden werden Opfer, Freiwillige Gekettete. Das Leben ist eine Hölle, der Tod eine Bagatelle. Wir alle sind Schrauben einer Maschine, die vorwärts sich wälzt, keiner weiß wohin. Die zurück sich wälzt, keiner weiß warum. Wir werden gelockert, gefeilt, angezogen, ausgewechselt, verworfen. Der Sinn ist abhandengekommen. Was brannte, ist verschlackt. Der Schmerz ausgelaugt. Der Boden, aus dem Tat und Einsatz wuchsen, eine öde Wüste. Die Führungsringe von Blindgängergranaten hauen wir ab, aus Leichtsinn. Neulich ist eine krepiert und hat 2 Mann zerrissen. Ist nicht alles gleichgültig? Ich melde mich zum Fliegerkorps, nicht aus Tapferkeit, nicht einmal aus Lust am Abenteuer. Ich will aus der Masse ausbrechen, aus dem Massenleben, aus dem Massensterben. Bevor ich zur neuen Truppe versetzt werde, erkranke ich. Magen und Herz versagen. Ich komme ins Lazarett nach Straßburg, in ein stilles Franziskanerkloster. Schweigsame, freundliche Mönche pflegen mich. Nach vielen Wochen werde ich entlassen. Ich bin kriegsuntauglich.
Auch für Ernst Toller ist der Krieg vorbei. Er hat überlebt und sich gewandelt. Vom begeisterten, kriegsmutwilligen zum Pazifisten. Er geht nach München, studiert, kommt in Kontakt mit Kurt Eisner und wird schließlich zu einer wichtigen Figur der Bayerischen Räterepublik. Die Historikerin Marita Kraus.
Also die Monarchie in Bayern ist ja sehr früh gefallen, also als erste der Monarchien. Und es gab eine Generalprobe in diesem Januarstreik von 1918, wo die Arbeiter schon und auch die Rüstungsarbeiter vor allem sich gegen die Weiterführung und gegen auch die entsprechende Kriegswirtschaft gewehrt haben, wo auch schon Kurt Eisner in Bayern der Streikführer war, der dann ins Gefängnis wanderte.
Bayerisches Polizeiblatt. Wegen Hochverrats ist Haftbefehl erlassen worden gegen den hier abgebildeten Studenten der Rechte und der Philosophie Ernst Toller. Toller ist von schmächtiger Statur und lungenkrank, hat mageres Gesicht, trägt keinen Bart, hat große braune Augen, scharfen Blick, schließt beim Nachdenken die Augen. 10.000 Mark Belohnung.
Da war der Ernst Toller übrigens auch drin gesessen, da im Militärgefängnis.
Zurück im Kasernenviertel von München, im Stadtteil Neuhausen, dem Zentrum der Königlich-Bayerischen Armee. Hier, wo im August 1914 Tausende freiwillig und mit Hurra auf den Lippen in die Kasernen gingen, wird 4 Jahre später das Ende der Wittelsbacher Monarchie eingeläutet. Franz Schröter, der Stadtteilhistoriker, bleibt vor einem gedrungenen Backsteinbau stehen. Dunkelrote Ziegel, immer noch schwere, schmiedeeiserne Gitter an den Fenstern. Das alte Militärgefängnis.
Gibt ja da diese Geschichte, dass unmittelbar nach Ende des Ersten Weltkrieges, als die Revolution war, war die große Kundgebung da auf der Theresienwiese. Und dann hat sich der Demonstrationszug ja geteilt. Die Sozialdemokraten sind Richtung Isar und die Spartakisten, also der kommunistische Teil, Die sind da rüber und wollten die Soldaten, die hier in den Kasernen waren, ja überreden, dass sie Seiten wechseln. Und das haben die Wärter vom Militärgefängnis auch mitbekommen und haben natürlich die Hosen gestrichen voll gehabt. Was haben sie gemacht? Haben alle Häftlinge rauslassen und haben sich selber einsperren lassen und sind dann von den Revolutionären befreit worden. Also tolle Geschichte.
Die ganzen Kriegsfronten waren ins Wanken gekommen. Man sah schon, dass der Krieg verloren ist. Es wurde alles, was irgend möglich war, einberufen. In jenen Monaten herrschte auch überall die sogenannte spanische Grippe, an der viele Leute starben. Auch ich war krank. Als ich richtig daniederlag, kam ein Telegramm: sofort einrücken nach Passau. Meine Frau sandte ein Antworttelegramm an das 16. Infanterieregiment nach Passau, dass ich schwer krank sei und jetzt nicht kommen könne. Nach circa 10 Tagen fuhr ich nach Passau und wurde einer Ersatzkompanie zugeteilt. Da die Tiroler Front zusammenbrach, wurde entlang der österreichischen Grenze ein Grenzschutz aufgestellt, weil man glaubte, die Italiener würden den zurückflutenden Österreichern nachrücken. Das war nicht der Fall, denn alle kriegführenden Mächte waren so erschöpft, dass das Ende des Krieges frohlockend begrüßt wurde. Auch in Deutschland kam die Revolution, sodass es auch an der Westfront zum Waffenstillstand kam. Russland hatte schon eher kapituliert. Ich kam von Passau nicht mehr an die Front und erlebte dort den Zusammenbruch.
Max Weidinger überlebt den Krieg, ohne große Verletzungen, äußerlich. Aber darüber hat er ja eigentlich nie gesprochen, sagt seine Enkelin Renate Heinrich. Allerdings findet der Großvater kurz vor dem Ende des Krieges die große Liebe, beim Granatendrehen in Altötting.
Er war nicht verbittert, das muss man sagen. Also bei vielen hat das doch einen Stachel im Herz zurückgelassen, das für das Schicksal anderer vielleicht nicht mehr so offen war dann, aber bei meinem Opa nicht. Er war also eigentlich immer eine starke Persönlichkeit.
Renate Heinrich blättert die letzte Seite auf. Die Kriegserinnerungen von Max Weidinger enden mit der Feststellung:
Am 19. November 1918 wurde ich entlassen. Jeder erhielt ein Entlassungsgeld von 65 Mark.
Tu jeder freudig seine Pflicht. Die Bayern im Ersten Weltkrieg von Michael Zametzer. Es sprachen Laura Mehr, Werner Hertel, Andreas Neumann, Conny Glogger, Barbara Decoy, Carsten Fabian, Heinz Peter und Katja Schild. Ton und Technik Markus Huber und Adele Kurzil. Redaktion und Regie Ulrich Klenner. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2014.